Peace. Make love, not war. Mit diesen Worten möchte ich euch begrüßen. Wir möchten heute eine Zeitreise machen in die 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die meisten von uns haben da noch nicht gelebt. Von dem her, also ich auch nicht. Deshalb können wir uns an die Zeit schlecht erinnern. Und wir haben heute das Thema No Compromise, Keith Green. Keith Green hat nämlich genau in dieser Zeit gelebt. Er ist 1953 geboren und wir gehen jetzt mal gedanklich, oder ich lade euch ein, gedanklich auf diese Reise zu gehen, in diese Zeit, in der die Hippies unterwegs waren, in der Zeit des Flower Powers. Das sage ich aber nachher noch mehr dazu. Keith Green wurde in den USA geboren, als ein Kind in einer Musikerfamilie in der dritten Generation. Er wurde hineingeboren, die Musik war in seine Wiege gelegt. Mit 9 Monaten hat er sein erstes Lied fehlerfrei gesungen. Mit 2,5 Jahren gewinnt er einen Kindertalentwettbewerb. Mit 3 Jahren singt er gemeinsam mit seiner Mutter zweistimmig und spielt dazu Ukulele. Mit 7 lernt er Klavier und tritt das erste Mal im Fernsehen in einer Werbung auf. Mit 8 schreibt er seinen ersten Lieder und gibt sein Theaterdebüt. Mit 11 veröffentlicht er seine erste Single. Nur mal so, Keith Green als früher Musiker, er war von Anfang an durch die Musik geprägt und er wollte von Anfang an Musiker werden. Das war sein Wunsch und sein Ziel für sein Leben. Eine verheißungsvolle Karriere stand ihm bevor. Alle möglichen Leute haben ihm prognostiziert, hey, du wirst der neue Superstar in den USA. Und er wurde ganz schnell auf Ebenen gestellt von wirklich bekannten Stars und Sängern. Und er, so ist er hingegangen. Er hat seine Kindheit erlebt, so als werdender Star. Er war in der Schule natürlich immer etwas anders als alle anderen Kinder. Und aber mit 13, 14 war dieser Traum relativ weit dann plötzlich weg von ihm. Es hat sich zuerst mal nicht bestätigt und niemand wusste zu der Zeit eigentlich, warum das so war. Jeder wartete nur drauf, bis mal der Manager kommt und ihm das Angebot macht. Und so hat er mit 14 seine erste große Lebenskrise. Er fühlte sich als Versager. Ist dann mit 15, hat er sein Bankkonto gecancelt, hat das Geld abgehoben, hat seine Münzsammlung genommen und ist abgehauen von daheim. Er hat, ohne seine Eltern zu sagen, ist einfach los. Er wollte das Leben entdecken. Die erste Flucht dauerte nur 4 Tage, dann war er schon wieder daheim. Aber in den nächsten 2, 3 Jahren ist er nochmal 2-mal von daheim ausgebrochen, immer mit Freunden und wollte einfach mal so durch die USA reisen. Und von Anfang an war sein Ziel, Wahrheit zu finden. Er wollte die Wahrheit für sein Leben finden. Er wollte mit dem Ganzen, was seine Eltern so, wie die gelebt haben, mit dem wollte er nichts zu tun haben. In seiner Biografie wird das alles sehr toll beschrieben und ich lese mal einen kurzen Abschnitt daraus vor, wie die damals so unterwegs waren. Er und Todd, das war ein Freund von ihm, saßen oft stundenlang ununterbrochen da und redeten, beobachteten den Sonnenaufgang und dachten gemeinsam über das Leben, über das Universum und über Gott nach. Es müsste mehr im Leben sein als das, was sie mit ihren 5 Sinnen wahrnahmen. Wohin auch immer sie schauten, sahen sie Menschen, die in Mittelmäßigkeit, Tradition und Alltagstrott untergingen. Keith hatte nicht vor, so zu enden. Es gab neue Dinge zu schmecken und zu erfahren. Warum engstirnig sein, wenn doch die Welt voller schöner Dinge und schöner Menschen steckte? Alle sagten, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Und sie taten es. Überall fingen Pärchen an, offen zusammenzuleben. Das war jetzt in. Es war prähistorisch zu glauben, dass ein Trauschein eine Beziehung zusammenhalten könnte. Wer brauchte ein Stück Papier, wenn man wirklich jemanden liebte? Und wenn man wirklich jemanden liebte, dann wollte man ihn nicht binden. Wohin Keith auch schaute, sagten die Leute im Grunde, vergiss das System. Die Frauen verbrannten ihre BHs und die Männer ihre Einberufungen. Irgendjemand verbrannte sogar die amerikanische Flagge. Nichts war heilig. Alles stand zur Disposition. Und niemandem über 30 konnte man trauen. Das war so diese Zeit, in der Keith aufwuchs, in der er seine Jugend verbrachte. Die Zeit, in der Woodstock stattfand, in der die Beatles groß wurden. Die Zeit, in der Flower Power und Easy Life ganz groß wurde. Und in dieser Zeit suchte er Orientierung. Er suchte sich nach Halt und er suchte nach Wahrheit. Und er hat es in unterschiedlichen Weisen getan. Er hat die freie Liebe ausprobiert, zu Genüge, da die Wahrheit und den Sinn zu finden. Er hat Drogen konsumiert, wollte durch seine Trips, wollte er vordringen zu der Wahrheit. Und er fragte sich relativ schnell, gibt es eigentlich einen Gott? In meinen ganzen Drogenerfahrungen, gibt es da irgendwo einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, wie ist eigentlich dieser Gott? Und das war so seine ganze Jugendzeit, bis er dann 18, 19 wurde, war geprägt von Trip in die Esoterik, von Trips von irgendwelchen östlichen Religionen. Und so war er unterwegs und er hat gesucht, er hat intensiv gesucht und schon damals war er kompromisslos unterwegs. Er hat sich eine Liste gemacht mit allen möglichen Wahrheiten, wo er dachte, da könnte er vielleicht Wahrheit finden. Und diese Liste ist er dann systematisch durchgegangen, hat die abgearbeitet, hat dann festgestellt, die Frauen sind es nicht, die Drogen sind es auch nicht und hat dann immer Häkchen dran gemacht, der Buddhismus war es auch nicht. Und so war er unterwegs und er hat wirklich krasse Drogenerfahrungen auch gemacht. Er hat Reisen in die okkulten Mächte und Welten erlebt, wo er dann auch im Nachhinein schreibt, er hat da wirklich das Böse gesehen auf seinen Drogentrips. Und irgendwann war er so weit, dass er gesagt hat, hey, ich habe meine Liste abgearbeitet, es gibt nichts, es gibt wohl keine Wahrheit für mich. Und dann nach einem ganz schlimmen Drogentrip, dann hat er beschlossen, dass eigentlich so in seiner ganzen Suche war immer ein roter Faden. Und dieser rote Faden zieht sich durch seine ganze letzten Jahre. Und es ist die Person Jesus Christus. Er hatte keine Ahnung, wer das sein soll. Er wusste, das war irgendwann mal ein Typ mit Birkenstock, der hat irgendwann mal gelebt und war unterwegs. Und er hat festgestellt, auf seiner Suche war dieser Jesus immer irgendwas Positives. Jede Religion, jede Weltanschauung hat zu diesem Jesus irgendwie eine Verbindung gehabt. Manche sagten, er war ein Lehrer oder ein spiritueller Meister. Manche sagten, er war irgendwie ein Gott oder Gottes Sohn. Und so hat er gesagt, und wenn es dieser rote Faden das Einzige ist, was noch da ist, dann möchte ich diesem roten Faden nachgehen. Und er hat dann irgendwann, 1972, hat er gesagt, Jesus, komm du in mein Leben. Ich habe zwar keine Ahnung, wer du bist, aber ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und er hat ihn eingeladen, diesen Jesus als Guru, als Meister, weil das hat er gekannt. Und dann ist er nochmal 2 Jahre unterwegs gewesen. Immer noch wollte er Jesus besser kennenlernen und immer noch hat er eigentlich keine Ahnung gehabt, wer dieser Jesus eigentlich war und sein soll. Er hatte dann einen Mann kennengelernt, einen 80-Jährigen, der ihn dann an die Hand genommen hat, der ihm seine Fragen beantwortet hat, der ihn auch mal in so eine Gemeinde mitgenommen hatte, weil Keith ist nicht christlich aufgewachsen. Er hatte von Christen hielt er eigentlich nichts. Für ihn waren die Christen die absoluten Loser. Er hat sogar mal gesagt, Christen, die sind so ordentlich, dass man eigentlich einen Friseur in seiner eigenen Familie haben muss und mit Krawatte ins Bett gehen muss, um überhaupt ein Christ sein zu können. So war dieser Keith, weil er war Künstler, er war Musiker oder wollte Musiker werden und so war er unterwegs und er hat in dieses System irgendwie nicht reingepasst. Und dann nach langem, langem Suchen, wo er wirklich über Jahre nach dieser Wahrheit gesucht hat, er ist fast dann daran zerbrochen, dann hat er in dieser Gemeinde, wo er immer wieder mal hingegangen ist, haben er und seine Freundin und später Frau Melody, haben dann bei einer Veranstaltung im Lobpreis und nachher bei der Predigt gemerkt, was eigentlich dieser Jesus wirklich für ihn bedeutet. Und er hat diese crazy love für sich ganz persönlich entdeckt. Er hat sich, wie man so schön sagt, bekehrt. Er hat gesagt, und Jesus, jetzt verstehe ich, was du für mich getan hast und ich möchte jetzt mein Leben mit dir wirklich leben. Und so hat er Jesus sein Leben übergeben. Er hat gesagt, von jetzt an verstehe ich oder möchte ich immer mehr verstehen, was diese Liebe, die du mir entgegenhältst, was die für mein Leben heißt. Und es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen und er war unglaublich happy, weil er endlich genau das gefunden hat, was er eigentlich schon lange suchte. Nämlich das Sinn und die Wahrheit für sein Leben. Und er hat dann gleich relativ schnell ein Lied darüber geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, jemand, der jahrelang sucht nach irgendwas, wo es seinem Leben Halt gibt, der hat genau das gefunden. Und er war so happy, er hätte die ganze Welt umarmen können. Und er hat diesen Jesus als seinen liebenden Vater und Gott kennengelernt. Und dieses Lied heißt You Put This Love In My Heart. Wir wollen da gleich mal reinhören. Und da schreibt er aus tiefster Freude, ist das alles wirklich oder ein Traum? Ich fühle mich so wohl, dass ich schreien könnte. Du hast diese Liebe in mein Herz gelegt. Und hör das Lied mal an mit diesem Hintergrund, dass jemand jahrelang nach Wahrheit sucht und dann Jesus findet. Dieses Erlebnis hat sein Leben umgekrempelt. Er hat gefunden, was er suchte. Und er hat sein Leben als Babychrist begonnen. Er hatte keine Ahnung, was ein Christ eigentlich ist, was ein Christ ausmacht. Und er ist einfach losgegangen. Und das finde ich so krass in diesem Keith Green. Er hatte irgendwie nur diesen Jesus gefunden und wusste, dass er jetzt diese crazy love in seinem Leben gefunden und entdeckt hat und er wollte diese Liebe weitergeben. Und sofort ist er zu allen seinen Freunden aus dem Hippie-Lager, die immer noch mit Drogen und allem unterwegs waren und hat von Jesus erzählt. Und er hat Anhalter mitgenommen, halb durch die USA und hat diesen Anhaltern sofort von Jesus erzählt. Und innerhalb weniger Wochen haben sich Hunderte von Menschen bekehrt durch Keith Green, der erst ganz neu zum Glauben kam. Und das war für ihn so ein wichtiger Punkt in seinem Leben oder ein Schwerpunkt fortan. Er hat Menschen, die Hilfe brauchten, einfach geliebt und diese Liebe weitergegeben. Und das ist der erste Punkt, Crazy Love, die VIPs. Das war für Keith, ja, für ihn dann eine wichtige Aufgabe. Und er hat Menschen, die auf der Straße lebten, Schwangere, misshandelte Frauen, Drogenabhängige, haben sie bei sich daheim aufgenommen. Und er hat gesagt, wenn ich diese Liebe in meinem Leben entdeckt habe und wenn ich weiß, dass Jesus mich unglaublich lieb hat, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, für mich diesen Keith Green, der jahrelang so weit weg von Jesus war, dann möchte ich diese Liebe auch weitergeben. Und er hat auch wieder ein Lied geschrieben und in diesem Lied heißt es, mach aus meinem Leben ein Gebet an dich. Ich will tun, was du willst. Keine leeren Worte und keine Notlügen. Keine halbherzigen Gebete. Kompromisslos. Und das war von dann an eigentlich sein Lebensmotto. Er wollte das machen, was Jesus ihm aufs Herz gelegt hat. Und er wollte keine Zeit mehr verschwenden mit irgendwelchen Belanglosigkeiten. Er wollte diesem Jesus nachfolgen. Und das tun, was Jesus von ihm wollte. Und sie haben im kleinen Haus gewohnt und plötzlich haben in diesem Haus 20 andere Leute gewohnt. Und sie haben diese Leute versorgt. Es waren natürlich zum Teil auch schwierige Leute, die für ihre Drogen Geld brauchten. Sie wurde von denen selbst beklaut und so weiter. Und sie haben diese Liebe weitergegeben. Und sie haben die Menschen bei sich daheim aufgenommen. Sie haben The Last Days Ministries gegründet, das gibt es immer noch, ist so eine Arbeit für Drogenabhängige, für Suchtkranke und für Menschen, die einfach am Rande der Gesellschaft lebten. Und für ihn war es immer noch sein Ziel und sein Wunsch, ich möchte Musiker werden. Und immer noch war es aber so, diese Karriere kam nicht an den Start. Er hat immer noch geglaubt, hey Gott, jetzt bin ich doch dein Kind, dann kann ich doch mit meiner Musik alle anderen Menschen bekehren. Ich kann in Clubs, in Kneipen spielen und möchte für dich diese Musik machen. Und immer noch war die Türe zu. Und irgendwann hatten sie dann 70 Leute, die mit ihnen mitgelebt haben Er hat immer noch kleinere Konzerte gemacht und hat sofort alles Geld, was da irgendwie reinkam, in die ganze Arbeit gesteckt. Immer noch mit diesem Hintergedanken oder mit diesem Zitat: Mache aus meinem Leben ein Gebet an dich. Ich will tun, was du willst. Und das war so sein einer Schwerpunkt in seinem Leben, diese VIPs, diese Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil er wusste, wie es ist, durch die Gegend zu irren und nach dieser Wahrheit zu suchen. Und er wusste, was mit den Menschen, die da draußen sind, passiert, wenn er ihnen nicht von Jesus weitererzählt. Wenn die weiterhin in ihrem Drogensumpf leben. Und es war für ihn ein Herzensanliegen. Und er wollte sein Leben dafür hingeben. Und Gott hat ihm immer noch die Türe zugemacht. Und er hatte dann irgendwann eine Erfahrung oder auch wieder eigentlich eine Wegweisung von Gott, wo er dann ganz klar merkte, Gott möchte nicht von mir, dass ich für die Nichtchristen spiele, sondern Gott ruft mich ganz besonders in diesen Dienst für die Gemeinden, für die Christen. Und das hat er irgendwann erkannt und ihr müsst euch vorstellen, er war ungefähr vielleicht so gekleidet wie ich und dann ging er in die amerikanischen Gemeinden, die besetzt waren von Leuten, die schon ewig dabei sind. Und er wusste überhaupt gar nicht, wenn er da auf die Bühne kam, was soll er sagen, was darf er sagen, welche Wörter darf er benutzen, welche darf er nicht benutzen. Und so ging er aber in diese Gemeinden rein. Und er stellte sehr schnell fest in diesen Gemeinden, dass Christen manchmal in der Versuchung stehen, eben nicht kompromisslos ihren Glauben zu leben. Menschen, die schon jahrzehntelang gläubig sind, dabei sind, die haben irgendwie das Feuer verloren. Und ihn hat es von Anfang an so dermaßen geschmerzt, wo er sieht, hey, da sitzen Leute und die sind irgendwie tot. Und Keith Green war jetzt nicht der, er hat immer gesagt, was er gedacht hat, das war mir nicht immer gut vielleicht. Und er hat da manchmal bestimmt auch Leute verletzt, aber er hat gemerkt, dass Christen sich vor falschen Göttern beugen. Dass Christen, dass Gemeinden mit dem Strom schwimmen und einfach gleichförmig diesen Weg gehen. Und er hat gemerkt, dass Christen nicht ihre Stimme erheben, wo es richtig wäre, was zu sagen. Und er hat festgestellt, dass selbst in Gemeinden Leute sich für ihre Überzeugungen schämen. Und für ihn war das, es hat sein Herz manchmal fast gesprengt, wo er gesehen hat, diese Christen, die beugen sich vor Götzen, vor unsichtbaren Götzen. Vor Götzen der Anerkennung, der Furcht, des Stolzes, der Lüsternheit, der Habgier und der geheimen Sünde. Und er hat von Gott immer wieder so prophetische Gaben bekommen, wo er dann genau das auch gesehen hat in Gemeinden. Und er wollte, und das war seine Aufgabe, er wollte anderen Christen die Notwendigkeit vor Augen führen, diese Dinge aus ihrem Leben zu verbannen, so wie er es in seinem eigenen Leben genauso jeden Tag vor dieser Notwendigkeit stand. Und er hat ein Zitat geprägt, das genau das beschreibt. Genauso wenig wie man zu einem Hamburger wird, wenn man zu McDonald's geht, wird man zu einem Christen, wenn man in die Kirche geht. Und ihr müsst euch vorstellen, das hat er dann auch so von der Bühne gesagt. Da waren nicht alle Leute immer so begeistert, fanden das cool. Aber er hat sich da schon als Mahner gesehen, als Mensch, der Christen darauf hinweist. Und es hat ihm geschmerzt, das einerseits zu sehen, dass er diese crazy love von Gott erlebt und bekommt und andererseits, wie wenig er selber und auch die Christen dafür tun, diese Liebe weiterzugeben. Und es hat ihn bewegt. Er hat seit er 14 war Tagebuch geschrieben, von dem her weiß man relativ genau auch diese Lebensphasen, die er dadurch durchging. Und es hat ihn bewegt, sich selber sein Herz immer wieder zu hinterfragen und aber auch diesen Schmerz zu spüren, wie in der christlichen Welt manchmal mit dieser Liebe umgegangen wird. Und er hat kritisch gesehen, so die Entwicklung der christlichen Musikszene. Das war damals so die Zeit, wo dann alles auch mit Plattenverträge, Konzertverträge und so weiter geregelt wurde. Und er hat oft erlebt auf Festivals, ja, dass es nicht mehr um Jesus ging, sondern es ging um Profit, es ging um menschliche Stars und Musiker und nicht mehr um Jesus. Und er hat es angemahnt und hat gesagt, wir können nicht genauso unterwegs sein wie die säkulare Musikwelt. Es war, christliche Labels wurden gegründet, christliche Starmusiker standen auf den Bühnen und die Verkündigung war für Keith oft an zweite Stelle gerückt. Er erlebte selber, wie er von den Massen gefeiert wurde. Er füllte relativ schnell große Säle, große Hallen und er war manchmal, kam sich vor, wie so ein gefeierter Star. Und deshalb, auch hier an der Stelle, war er kein kompromisslos und er ging nach dem Konzert in der Regel und sehr oft nach dem letzten Ton einfach von der Bühne runter. Und er hat es gehasst, wenn die Leute ihn verehrt haben, weil er in seinem Herz wieder diesen Schmerz gespürt hat, dass diese Ehre nicht ihm gehört, sondern Gott. Und er hat sich immer wieder ganz neu hinterfragt, wieso mache ich das eigentlich? Warum stehe ich auf dieser Bühne? Warum gehe ich mit meiner Musik in Gemeinden? Und was macht die Gemeinde daraus? Geht es um mich oder geht es um Jesus? Und ihn hat es geschmerzt, was da auch los war in der christlichen Szene, wie dieses Evangelium vermarktet wurde, wie die gute Nachricht verkauft wurde in seinen Augen. Und er war dann so weit an einem Punkt, er hat gesagt, Jesus, ich möchte niemals auf dieser Bühne stehen, aus meinen Motiven. Und er hat gesagt, und deshalb trete ich nie wieder auf. Es war für ihn so ein Punkt erreicht, wo er gesagt hat, ich werde nie wieder Musik machen. Und das finde ich mega krass. Er hat alles, was ihn ausmacht, hat er Jesus hingehalten und hat gesagt, dir möchte ich mein Herz hinlegen und ich möchte wirklich mein Herz prüfen. Und ich bin sogar bereit, niemals in meinem ganzen Leben mehr auf eine Bühne zu stehen, wenn das nicht dir dient. Und das hat er dann durchgezogen. Er hat gesagt, ich gehe erst wieder auf eine Bühne, wenn Jesus mir den Befehl dazu gibt oder das Go zugibt. Und man denkt vielleicht, er ist manchmal sehr hart gewesen, aber wenn man seine Biografie liest, dann kommt es raus, dass er nicht wie so ein Oberlehrer oder Obermaner unterwegs war, sondern er hat sein Herz immer wieder geprüft. Er hat dieses Herz Gott hingehalten und hat gesagt, ich möchte mein Leben mit dir und dir zur Ehre leben. Irgendwann hat er dann von Gott dieses Go wieder ganz klar gesagt bekommen und er ist dann wieder auf die Bühne, er hat neue Lieder geschrieben und er hat so wieder zurück in seine Berufung gefunden. Und trotzdem hat er weiterhin, war er krass unterwegs, er hat gesagt, ich möchte nie wieder für meine Platten, für meine Schallplatten damals noch, ich möchte dafür kein Geld mehr nehmen. Er hat die Dinger verschenkt oder hat gesagt, bezahl, was du kannst oder nimm es einfach so mit. Und genauso seine Gagen, er hat gesagt, bei Konzerten, ihm wurden riesen Gagen angeboten, er war wirklich bekannt in den USA und er hat gesagt, ich möchte keine Gage dafür mehr nehmen. Obwohl er das Geld für sein Ministry relativ gut gebrauchen hätte können. Und so ist er gewachsen in diesem Glauben an Jesus und Jesus hat ihm auch gezeigt, was es heißt, den Zehnten zu geben. Er hatte keine Ahnung davor und er hat es dann irgendwann gelesen in der Bibel und hat von dem Tag sofort seinen Zehnten bezahlt, von allem, was bei ihm reinkam. Und so war der Typ unterwegs. Er hat was erkannt und er hat es umgesetzt. Und er hat es kompromisslos umgesetzt. Obwohl er die Kohle für seine Häuser gut brauchen hätte können, ist er her, als er es erkannt hatte und hat diesen zehnten Teil Jesus und Gott überwiesen. Und ich frage mich manchmal, was Keith Green heute zu dieser Entwicklung in unserem christlichen Umfeld sagen würde. Was würde er dazu sagen, zu Konzerten, zu Konferenzen, zu diesen Eintrittspreisen, zu Konferenzen, wie wir manchmal das Evangelium genauso vermarkten, wie es damals schon in Anfängen war. Und sein Herzensanliegen war es, wirklich Gemeinden zu rufen oder Menschen in Gemeinden zu rufen, wieder umzukehren und auch ihr Herz Jesus neu hinzuhalten. Ich möchte euch vorlesen, einen Abschnitt aus der Biografie. Es ist ein Abschnitt von so einem Konzert, wo er dann aufgetreten ist. Hättet ihr jemals das Gefühl, dass der Herr traurig sei? Die meisten Leute denken, nein, nein, der Herr ist immer fröhlich. Nun, heute Abend habe ich gebetet und ich spürte irgendwie in mir, wie der Herr weinte. So begann auch ich zu weinen. Und ich musste an all die Leute denken, die Gott einen Tag in der Woche geben. Wie würde es euch gefallen, wenn eure Frau euch einen Tag in der Woche gäbe? Hallo Liebling, ich komme zu meinem wöchentlichen Besuch. Die Leute besuchen Gott gern von 10 bis 11 am Sonntagvormittag. Im Alten Testament heißt es, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist. Ich habe die Anbetungslieder gehört, die alle hier vorher gesungen haben, und niemand verdient Lob und Anerkennung, Anbetung außer Jesus. Das ist eine wunderbare Sache. Aber wie wäre es, wenn deine Frau sagte, ich liebe dich, du aber wüsstest, dass sie dich in ihrem Herzen nicht ehrte und liebte, dass du nicht der wichtigste Mensch auf der Erde für sie wärest und dass sie sogar ein paar andere Männer hätte, die sie lieber anschaute und an die sie lieber dächte als an dich? Wie widerlich wäre es für dich, von ihr zu hören, oh Schatz, ich liebe dich. Was bedeuten die Worte, ich liebe dich? Wenn du Jesus mit deinem Mund lobst und anbetest und dein Leben ihn nicht lobt und anbetet, dann stimmt etwas nicht. Ich möchte nicht, dass du von hier als Verurteilter fortgehst, aber ich möchte, dass du vor Gott zerbrichst. Denn wenn du kein zerbrochenes Gefäß vor Gott bist, kann er dich nicht so wieder zusammensetzen, wie er es will. Wie viele von uns nehmen Anteil an den Menschen, die Tür an Tür mit uns wohnen? Wie viele von deinen Nachbarn haben je mehr zu sehen bekommen als einen kleinen Fisch auf deinem Auto? Sie denken, du arbeitest auf dem Fischmarkt. Was tut sich? Was mich betrifft, so bereue ich es, je eine Platte aufgenommen oder je ein Lied gesungen zu haben, es sei denn, es hat die Leute dazu herausgefordert, Jesus nachzufolgen. Ihr ganzes Leben ihm zu Füßen zu legen, ihm alles zu geben. Es kostet dich nicht viel, Jesus nachzufolgen, nur alles. Ich glaube, er hatte wirklich eine prophetische Gabe auch an dem Punkt und er hat es gespürt, wie traurig Gott manchmal ist über seine Gemeinde, über die Menschen, die da drin leben. Und dazu hat er ein Lied geschrieben. Da hören wir mal kurz rein. Das Lied heißt Sleep in the Light. Und er hat gesagt, hey, ihr Christen, wir Christen, manchmal sind wir wie welche, die im Licht schlafen und gar nicht das machen, wozu wir eigentlich berufen sind. Es hat ihn innerlich zerrissen, wenn er sah, dass Menschen nicht mit dieser frohen Botschaft erreicht werden, weil die Kinder Gottes auf gut Deutsch gesagt den Arsch nicht hochbekommen haben. Wenn die Menschen schliefen, obwohl sie eigentlich genau wussten, was zu tun war. Und er hat ganz klar gesagt, diese Generation Christen ist für diese Generation Seelen verantwortlich. Und wenn ihr nicht aufsteht und hingeht, und das Reich Gottes voranbringt, dieses Reich Gottes baut, dann macht's niemand. Und dann gehen Menschen, die Jesus nicht kennen, die gehen einfach verloren. Und das hat ihn zeitlebens geprägt. Nicht in erster Linie diese Anklage. Er wollte kein Anklager sein, aber er wollte jemand sein und er war jemand, der die Gemeinde herausgefordert hat. Und der auch immer noch Menschen herausfordert. Und am 28. da war Keith Green 28 Jahre alt, wollte er oder stieg er ins Flugzeug und wollte einen kurzen Rundflug über dieses Gebiet machen mit einem befreundeten Ehepaar. Und diese Cessna, die ist kurz nach dem Start zerschellt. Und zwei seiner Kinder, die sind bei diesem Unglück auch ums Leben gekommen. Und Keith Green war 7 Jahre unterwegs mit Jesus. Und dann war seine Zeit vorbei. Dann hat ihn Jesus abberufen. Und kurz vor seinem Tod hat er geschrieben: Ich bin berufen, ein Christ zu sein, ein Diener des lebendigen Gottes. Das ist die höchste Berufung, die jemand für sich erkennen kann. Ich finde es zum einen krass, dass jemand, ja, der so viel fürs Reich Gottes investiert hat, der so viel Erfolge auch gehabt und der so unterwegs war, so kompromisslos, dass Gott einfach die Freiheit hat und den kann ich mit 28 ebenso abberufen. Und mir macht es deutlich, zum einen, dass wir keine Zeitgarantie haben, ja, wie lange wir auf dieser Welt leben. Und mir macht es auch noch deutlich, dass wir ganz neu immer wieder unsere Berufung auch suchen und erkennen und wahrnehmen müssen. Weil Gott schmerzt heute immer noch so sehr, wenn Leute verloren gehen, weil die Gemeinde da sitzt und wartet, bis sie entrückt werden. Und die Band spielt jetzt gleich ein Lied, eben dieses Create in me a clean heart. Und ich möchte einfach dich einladen, wenn du heute hier bist und sagst, ja, vielleicht bin ich auch auf der Suche und vielleicht gibt es in meinem Leben auch nur noch diesen roten Faden, wo ich denke, dieser Jesus Christus könnte irgendwas mit meinem Leben zu tun haben. Dann lade ich dich ein, jetzt bei dem nächsten Lied dein Herz hinzuhalten und zu sagen, Jesus, ich möchte es wirklich mein Herz dir hinhalten und ich möchte, dass du mein Herz veränderst. Und wenn du heute da bist und sagst, ja, ich habe es vielleicht heute gemerkt, durch einen Anstoß von Keith Green, dass ich vielleicht nicht das mache, was Jesus von mir möchte, dass ich vielleicht jemand bin, der eher gerade am Schlafen ist, dann lade ich dich ein, auch in diesem nächsten Lied dein Herz hinzuhalten und dein Herz Gott zu geben und zu sagen, create in me a clean heart und schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Jesus, ich danke dir für diese Message, für das Leben von Keith Green. Ich danke dir für seine Leidenschaft, für seine Kompromisslosigkeit, dir nachzufolgen. Und ich bin beschämt über mein eigenes Leben, wenn ich manchmal sehe, ja, wie lange ich dich schon kenne, wie lange ich Christ bin und wie wenig Leidenschaft manchmal mein Leben ausstrahlt. Und ich bitte dich, ja, für jeden und jede Einzelne, der es heute vielleicht genau gleich geht, ich bitte dich, erneuer du unser Herz, mach du ja aus uns immer wieder neue Menschen, die dir kompromisslos nachfolgen, egal was es uns kostet und egal welche Hindernisse im Weg liegen und egal wie unbequem das wird. Das bete ich und ich bitte dich, dass du uns da wirklich diese crazy love für andere Menschen immer wieder gibst. Amen.